Liebe Genossinnen und Genossen, die russische Revolution und die Demokratie. 1904 polemisierte Leo Trotzki, der ein Jahr später zum ersten Mal Vorsitzender des Petrograder Sowjets wurde, gegen das zentralistisch-autoritäre Parteiverständnis Lenins in folgenden, die Frage ist, prophetischen Worten. Die Organisation der Partei tritt an die Stelle der Partei selbst, das Zentralkomitee an die Stelle der Organisation und schließlich tritt der Diktator an die Stelle des Zentralkomitees. 1920 schrieb derselbe Trotzki in einer Polemik gegen Karl Kautsky, den wichtigsten theoretischen Kopf des Marxismus bis zum Ersten Weltkrieg, ein Weltblutbad, in den Worten von Trotzki, das Kautsky anfänglich unterstützt hatte. Trotzki schrieb also 1920 folgende Worte. Die revolutionäre Herrschaft des Proletariats hat im Proletariat selbst die politische Herrschaft einer Partei mit klarem Aktionsprogramm und unverletzlicher innerer Disziplin zur Voraussetzung. 1921 wurde in der Partei folgerichtig ein Fraktionsverbot beschlossen und wurde der Kronstädter Aufstand niedergeschlagen von Trotzki. Man kann bei diesem zweiten Trotzki-Zitat zwei Relativierungen anbringen. Erstens hatte der Sozialdemokrat Kautsky selber das Konzept der Diktatur des Proletariats vertreten, darauf komme ich dann noch zu sprechen. Und zweitens war die Sowjetunion 1920 in einer äußerst schwierigen Situation. Aber ich glaube, dass das schwerwiegende Demokratiedefizit, ein verharmlosender Begriff, das schwerwiegende Demokratiedefizit der Bolschewiki, auch des späten Bolschewiki Trotzki, nicht zu erklären vermag. Einen wichtigen Hinweis liefert Rosa Luxemburg, die schon 1904 Lenins Ultrazentralismus ähnlich kritisiert hatte wie Trotzki in ihrer berühmten Kritik an den russischen Revolutionären. Die Broschüre, die sie im Sommer 1918 im Gefängnis verfasst hatte, wurde auf die inständige Bitte des Spartakistenführers Paul Levi, der sie eigens im Gefängnis in Breslau besucht hatte, vorerst nicht veröffentlicht. Luxemburg, die zuerst Kautsky kritisierte in dieser Schrift, würdigte den Mut und die Tatkraft Lenins und Trotzkis und ihrer Freunde. Weiter äußerte sie Kritik an der Landverteilung sowie am Selbstbestimmungsrecht der nationalen Minderheiten. Hier hatte sie das Demokratiedefizit und nicht die Bolschewiki. Dann kommt sie auf das Hauptthema zu sprechen, die Demokratie. Bevor sie ihre berühmt gewordenen Sätze schrieb, kritisierte sie die Auflösung der Konstituante, deren Einberufung die Bolschewiki selber gefordert und mit der Oktoberrevolution ermöglicht hatten. Dabei kritisierte sie Trotzki, der gemäß Luxemburg zu Recht darauf hingewiesen hatte, dass die Zusammensetzung der Konstituante einer überholten Vergangenheit angehörte, kritisierte Luxemburg, dass Trotzki daraus die Überflüssigkeit jeder konstituierenden Versammlung geschlossen hat. Die Beseitigung der Demokratie verschüttet nämlich den lebendigen Quell selbst, das aktive, ungehemmte, energische politische Leben der breitesten Volksmassen. Dann folgt die an den Rand gesetzte Bemerkung, Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden. Sie kritisiert Lenin, Dekret, diktatorische Gewalt der Fabrikaufseher, drakonische Strafen, Schreckensherrschaft, das sind alles Palliative. Der einzige Weg zu dieser Wiedergeburt, die Schule des öffentlichen Lebens selbst uneingeschränkte, breiteste Demokratie, öffentliche Meinung, gerade die Schreckensherrschaft demoralisiert. Auf das Argument Trotzkis, als Marxisten sind wir nie Götzendienste der formalen Demokratie gewesen, antwortete sie ganz trocken, wir sind auch nie Götzendienste des Sozialismus und des Marxismus gewesen. Ihrem Verständnis für die verteufelt schwierigen Verhältnisse, unter denen die russischen Revolutionäre agieren müssen, schließt sie die Bemerkung an, das Gefährliche beginnt dort, wo sie aus der Not die Tugend machen. Ihre von diesen fatalen Bedingungen aufgezwungene Taktik nunmehr theoretisch in allen Stücken fixieren und dem internationalen Proletariat als das Muster der sozialistischen Taktik zur Nachahmung empfehlen. Die unterschiedliche Haltung Luxemburgs zu Lenin und Trotzki hatte einen wesentlichen Grund in der unterschiedlichen Demokratie- und Freiheitstradition im Westen und im Osten. Auch wenn Preußen bis 1918 ein Dreiklassenwahlrecht hatte, gab es relativ große öffentliche Freiheiten nach der Aufhebung der Sozialistengesetze 1890 bis zur Kriegserklärung 1914. Die Freiheitsrechte hat Rosa Luxemburg als wichtige Grundlage für die Aufklärung der Massen verstanden. Ich möchte hier aber, und das wird vielen etwas ketzerisch vorkommen, auf eine konzeptionelle Ursache der dramatischen Demokratieschwäche der Bolschewiki eingehen. Eine Ursache, die von Engels, Marx herstammt, und in diesem Sinne auch Luxemburg betrifft. Ein Grundproblem mit Folgen für die Demokratiefrage von Marx, Engels und später der meisten Marxisten war die enge Verknüpfung der sogenannten bürgerlichen Revolution und damit auch der Demokratie mit Bourgeoisie und Kapitalismus. Die ursprünglich von liberalen Theoretikern wie François Guizot aufgestellte These, dass die französische Revolution und damit auch die daraus entstehenden Errungenschaften wie Männerwahlrecht, parlamentarische Volksvertretung, Gewaltenteilung, die Werke der Bourgeoisie zwecks Entwicklung des Kapitalismus waren, ist historisch schlicht und einfach unhaltbar. Die französische Revolution wurde wesentlich getragen von unterbürgerlichen Schichten und unter deren Köpfe hatte es etliche aufgeklärte Mitglieder des Klerus und des Adels. Und die Bourgeoisie hatte mit Kapitalismus praktisch nichts zu tun. Dem dritten Stand ging es damals vor allem um die Besetzung der staatlichen Ämter und Pfründen, von denen er ausgeschlossen war. Der Staat war die Quelle des Reichtums. Die Industrialisierung selber begann in Frankreich erst ab 1830, nicht nur viel später, sondern auch viel langsamer als in Großbritannien, in den USA, in Belgien, in der Schweiz oder selbst in Deutschland. Die französische Revolution hat, wenn wir ihre Folgen, vor allem auf dem Land, mit den Voraussetzungen der englischen Industrialisierung, vor allem auf dem Land, vergleichen, die Entwicklung des Kapitalismus mehr behindert als befördert. Vor allem aber wurde ich kann das in der Diskussion später noch erklären, die sogenannte bürgerliche Demokratie mit gleichem Wahlrecht und all den Freiheitsrechten wesentlich von nicht-kapitalistischen und antikapitalistischen Kräften erkämpft. Und hier gibt es bei Marx und Engels einen auffälligen Widerspruch zwischen Praxis und Theorie. Als Praktiker waren sie an allen großen Demokratiebewegungen beteiligt. Der 1840er Jahre in Deutschland, im Völkerfrühling 1848, im Neuaufbruch der 1860er Bewegung mit der Sklavenemanzipation in den USA, dem polnischen Befreiungskampf, der britischen Wahlrechtsreform als zentrale Faktoren. Ich könnte hier noch den Bauarbeiterstreik 1968 in Genf beifügen. Natürlich auch mit der Commune und später beim Aufstieg der Sozialdemokratie. Der Haupterbin von 1848 waren sie beteiligt. So schrieb Engels 1865: Ohne diese bürgerlichen Freiheiten kann die Arbeiterpartei selbst sich nicht frei bewegen. Sie kämpft in diesem Kampf für ihr eigenes Lebenselement, für die Luft, die sie zum Atmen nötigt. Aber gleichzeitig fiel es Marx und Engels als Theoretiker, und ich meine wesentlich aufgrund dieses historischen Irrtums, sehr schwierig, die Demokratie mit ihren Prinzipien der Gleichheit und Freiheit als allgemeingültige, grundsätzlich klassenunabhängige Errungenschaften anzuerkennen. Errungenschaften übrigens, die es damals für Männer nur in ganz wenigen Ländern gab. Eigentlich nur in der Schweiz und in den USA. Und für Frauen das Wahl- und Stimmrecht ja ohnehin nicht. Eine besonders verheerende Rolle sollte dann im 20. Jahrhundert der von Marx 1852 erfundene Begriff Diktatur des Proletariats spielen. Diktatur hatte damals allerdings eine andere Bedeutung als später, wo Diktatur das Begriffsfeld Tyrannei abzudenken begann. Zur Zeit von Marx war es eher eine Anlehnung an die antikrömische Tradition eines zeitlich befristeten Ausnahmezustandes, um die eigene Klassenherrschaft zu sichern. Engels spricht im Zusammenhang mit der Commune von Diktatur des Proletariats. Marx machte das nicht. Vorher wurde von Freund-Feind gesprochen. Ich behaupte, diese Gegenüberstellung von Diktatur der Bourgeoisie, und so verstanden sie die Französische Revolution, gegen Diktatur des Proletariats, das hat zu tun mit diesem Freund-Feind-Verhängnis einer Art linken Schmittianismus. Die Würdigung der Pariser Commune durch Marx in seinem ersten Bestseller, seinem ersten Buch, das breit gekauft wurde, Der Bürgerkrieg in Frankreich, verband radikaldemokratische Elemente eines Rätesystems mit antiliberalen Regressionen. Zu den ersten gehören die kollektive Selbsttätigkeit, die Abwählbarkeit der Gewählten, der föderalistische Kommunalismus. Zur zweiten die Infragestellung der Gewaltenteilung. Im Bürgerkrieg in Frankreich steht der Satz: Die Kommune sollte nicht eine parlamentarische, sondern eine arbeitende Körperschaft sein, vollziehend und gesetzgebend zugleich. Und auch die richterlichen Beamten verloren, wie Marx es schreibt, ihre scheinbare Unabhängigkeit. Da die meisten Marxismen bis heute geprägt sind durch eine Relativierung der Freiheitsrechte, aus meiner Sicht auch im Zusammenhang mit Venezuela, der individuellen und kollektiven Freiheitsrechte sowie der Rechtsstaatlichkeit, das hat zu tun mit diesem doppelten Irrtum, einerseits Meinungen gleichsam als Ableitung von Interessen zu verstehen, dieser Klassenessentialismus, und gleichzeitig die Vielfalt der Interessen innerhalb des Proletariats zu unterschätzen. Übrigens widersprechen beide Fehler völlig den Lebenserfahrungen von Marx und Engels selber. Sie waren beide sehr meinungsstark, übrigens haben sie die Meinung häufig geändert in ihrem Leben, und sie waren beide sehr streitlustig. Mit Interessen hatte das nicht viel zu tun. Und zweitens erlebten sie ja gerade in der Internationalen Arbeiterassoziation, wie plural, wie vielfältig das Proletariat war. Denken wir nur jetzt aus schweizerischer Sicht, aber das war damals eine europäische, an die anarchistische Fédération Jurassienne. Ich komme zum Schluss. Leo Trotzki hat in den 20er Jahren relativ bald und doch zu spät realisiert, wie die Einparteienherrschaft und das Fraktionsverbot die Bürokratisierung der Sowjetunion beförderten. Noch viel später, 1936, schrieb er in der verratenen Revolution gegen die Theorie eine Klasse, eine Partei folgendes: In Wirklichkeit sind die Klassen von inneren Gegensätzen zerrissen. Ein Beispiel, wo einer Klasse nur eine Partei entspräche, ist in der gesamten politischen Geschichte nicht zu finden. Vorausgesetzt natürlich, dass man nicht den polizeilichen Anschein für die Realität nimmt. Aber genau das war ein Problem der Kommunisten, auch von Trotzki, um 1920. Damit war es allerdings auch bei Trotzki nicht getan. 2 Jahre nach dieser Einsicht hatte er einen Rückfall ins 1920 mit der Schrift «Ihre Moral und unsere». Darin setzt er sich differenziert zuerst auseinander mit dem Verhältnis von Mittel und Zweck, zieht sich dann aber auf die Position zurück, dass der Klassenkampf über allen anderen Mitteln stehe und jede Moral ohnehin nur interessengebundene Klassenmoral sei. Es war der linksliberale US-Philosoph John Dewey, der auf Einladung der trotzkistischen Zeitschrift The New International am gescheitesten auf dieses schreckliche Werk von Trotzki konterte. Ich zitiere: Es ist eine Sache zu sagen, der Klassenkampf sei ein Mittel, um den Zweck einer Befreiung der Menschheit zu erreichen. Eine grundlegend andere Sache ist es jedoch zu sagen, dass es ein absolutes Gesetz des Klassenkampfs gebe, welches die zu verwendenden Mittel bestimme. Der orthodoxe Marxismus teilt mit der orthodoxen Religiosität und mit dem traditionellen Idealismus den Glauben, dass menschliche Zwecke in das innerste Gewebe und die Struktur der Existenz eingewogen sind, eine vermutlich aus seinen hegelianischen Ursprüngen stammende Vorstellung. Dewey hatte übrigens im Vorjahr als Präsident des Untersuchungsausschusses über die Moskauer Prozesse geamtet und Trotzki von Stalins Vorwürfen freigesprochen. Diese Kombination von Verteidigung einer Person gegen falsche Vorwürfe und Kritik an derselben Person wegen fragwürdigen Positionen, das sollte ein Beispiel für linke politische Kultur sein und die Infragestellung der marxistischen Essentialismen durch diesen linksliberalen Philosophen sollte für uns ein Stein des Anstoßes sein, der ernst zu nehmen ist, auch aufgrund der schrecklichen Erfahrungen, die ja schon in den frühen 20er Jahren begannen. Danke für die Aufmerksamkeit.